Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 652 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle, die wieder dabei sind. Heute, ich sage ja immer so ein bisschen was zum Wetter, am Sonntag, dem 9. Mai, haben wir wohl den ersten Vorsommertag. Es ist wohl bundesweit überall warm und schön, die Leute können raus und mittlerweile greifen wir auch die ersten Erleichterungen für diese unsägliche Eingesperrtheit, die wir die letzten Monate hinter uns bringen mussten. Es geht also aufwärts. Okay, dann kann es natürlich auch mit unseren Themen aufwärts gehen. Vorher möchte ich aber noch etwas sagen, und zwar heute, das ist erstmal der letzte Audiocast vor der Sommerpause. Früher haben wir immer Sommerpause gemacht und beim Öffentlich-Rechtlichen sowieso. Aber das habe ich die letzten Jahre nicht mehr gemacht. Nur mittlerweile schaffe ich es weder zeitlich noch arbeitsmäßig noch aus anderen Gründen, das über den Sommer durchzuziehen. Ich muss jetzt erstmal ein paar Wochen mich einer anderen Sache widmen, die wichtiger ist, für mich jedenfalls. Aber am 5. Juli, also der 5. Juli, der 5.7., da geht es weiter, da kommt dann definitiv der nächste Cast und dann wieder regelmäßig. Wie regelmäßig, das sehen wir dann mal. Also, das ist heute das letzte Mal, dann könnt ihr in Ruhe in Urlaub fahren und machen, was ihr wollt, braucht euch um nichts mehr zu kümmern. Die Fernsehgeschichten, die laufen weiter. Ich habe also bereits zwei in der Kiste und Thomas hat mir heute Mittag gesagt, er hat auch schon wieder einen fertig gemacht. Also, der eine ist gestern am Samstag online gegangen und dann ist für in 2 Wochen der von Thomas schon fertig und dann in 4 Wochen der von mir schon fertig. Jo, und dann sind wir schon irgendwo mitten im Juni und da geht's sowieso dann weiter. Themen sind genug da, das ist nicht das Problem. Und wenn ich das mit Thomas abwechselnd machen kann, da ich also nur einmal im Monat ein Video habe, das andere macht Thomas, das ist nicht so festgemauert, aber wir versuchen es so. Dann ist für mich die Welt wieder in Ordnung, dann schaffe ich das arbeitszeitmäßig auch, altersbedingt arbeits- und zeitmäßig. Gut, fangen wir doch einfach mal an. Wir haben beim letzten Mal schon mal ganz kurz etwas gehört über die NASA-Mission auf dem Mars und mittlerweile haben wir hier schon den 5. Flug, den dieser kleine außerirdische Hubschrauber zurückgelegt hat. Und zwar ist er dieses Mal 129 Meter weit geflogen, und zwar in Richtung Süden, natürlich auf dem Mars gesehen. Und hat dabei in unterschiedlicher Höhe unterschiedlich hoch aufgelöste Farbfotos gemacht. Er war, naja, Höhe kann man nicht sagen, maximal 10 Meter hoch. Aber es ist ja schon mal eine Leistung, wenn man sich überlegt, wie weit dieser Gesteinsbrocken von uns entfernt ist und was da so technische Geräte selbstständig machen, entscheiden und tun müssen. Diese Bilder, diese neuen vom Freitag war das, die sind noch nicht bei uns auf der Erde angekommen. Die werden noch verarbeitet und dann geschickt und die Bandbreite ist ja nicht so hoch und hoch aufgelöst. Das dauert noch immer etwas, aber ich finde es großartig. Der Flug hat insgesamt 108 Sekunden gedauert und hat diesen Hubschrauber von seinem Standort, also da, wo der Rover steht, dann in eine Richtung geführt, die jetzt anschließend, weil der Hubschrauber nicht zurückgekommen ist, geplant nicht zurückgekommen ist, der ist nämlich da gelandet, wo er war, in diesen 129 Meter Entfernung im Süden. Da fährt jetzt auch der Rover langsam hin. Es ist jetzt das erste Mal, dass der Hubschrauber eine Gegend ausgekundschaftet hat, und ausgespäht hat, könnte man sagen, wo jetzt der Rover anschließend hinfahren soll. Und da, wo er gelandet ist, da ist ein flaches Gelände, sagen die NASA-Forscher. Die haben schon Vorschaubilder davon gesehen. Und jetzt geht es weiter mit diesen Erderkundungen auf dem Boden. Man will ja auf dem Mars versuchen herauszubekommen, ob es da irgendwelche Spuren gibt von früheren Leben. Also nicht Leben so wie Menschen oder Pferde oder Esel, sondern irgendwie kleinzellige, irgendwelche Fragmente, die aus einem früheren organischen Leben übrig geblieben sind, die man heute noch feststellen kann. So, dieser Hubschrauber, das war ja ein Experiment. Man wollte ja eigentlich nur mal sehen, kann man da fliegen? Geht das überhaupt? Oder gibt es irgendwelche Gründe, die das nicht ermöglichen? Natürlich hat man gesagt, okay, Atmosphäre dünn, andere Rotorblätter, höhere Rotationsgeschwindigkeit, um den Auftrieb zu erhalten und so weiter. Alles klar. Aber denken kann man, wenn man es dann ausprobiert. Aber das kennen ja alle, die in der Technik sind. Dann passiert irgendwas anderes, dann kommt was anderes. Diese Aufgabe, für die dieser kleine Hubschrauber entwickelt worden ist, ja, der hat seine Aufgaben alle erfüllt. Für mehr ist er ja gar nicht da hochgeschickt worden. Aber da das alles gut läuft, da er da mit der Atmosphäre und der Umgebung zurechtkommt, mal noch, wer weiß, wann der nächste Sandsturm kommt, da kann man jetzt eigentlich stolz drauf sein. Experiment gelungen. Jetzt nach der Pflicht kommt die Kür. Jetzt kann man da tatsächlich so ein bisschen Dinge versuchen, die man sich vielleicht vorher nur erträumt hat und gar nicht gewagt hat zu planen. Übrigens, man hat auch die ersten Audios jetzt vom Flug, während des Fluges, nach dem Flug aufgenommen und zur Erde gesendet. Ja, man hört nicht viel. Es redet ja kaum einer da oben. Die Rotorgeräusche oder Motorgeräusche, die sind zu hören. Und das Geräusche von Laserstößen, die zur Messung benutzt werden, sowas, auch das wurde aufgezeichnet. Jetzt werden wir mal sehen. Die beiden sind da oben, die arbeiten schön zusammen, überwacht von der Erde, aber nicht direkt gesteuert von der Erde. Und jetzt geht's erstmal los Richtung eines ausgetrockneten Flussbettes. Man nimmt an, dass es so etwas ist. Und weil man annimmt, dass da irgendwann mal Wasser gewesen ist, nimmt man auch an, dass dann eventuell da die Wahrscheinlichkeit, wenn man nach Leben oder Fragmenten oder Überresten von Leben sucht, dass man da am ehesten etwas findet. Es bleibt spannend. Ich finde es wirklich toll. Ja, was machen die Chinesen? Das, was sie wollen, muss man sich mal überlegen. Die bauen ja eine Raumstation und die schicken da Raketen da hoch und schicken da irgendwelche Bauteile und was weiß ich, den ganzen Kram, den sie dafür brauchen, schicken sie in den Orbit. Und normalerweise, jede normale Nation, Verantwortliche, die sagt, okay, dann führen wir das Transportraumschiff auch auf einer kontrollierten Bahn zurück auf die Erde. Ist ja ganz klar. Lass uns also gezielt abstürzen, wissen, wo es runterkommt. Den Chinesen war das egal. Die haben das Ding dann einfach, wenn sie es nicht mehr gebraucht haben, da oben rumtreiben lassen. Und das wurde dann natürlich, weil es ja nicht für einen Orbit, für einen dauerhaften Orbit vorgesehen war, angezogen von der Gravitation und sank immer tiefer, von uns aus gesehen, Richtung Erdboden. Und dann kommt es irgendwann in die Atmosphäre oder Ausläufer der Atmosphäre. Die Atmosphäre muss man sich vorstellen, so wie Wasser auf dem Meer, da gibt es Wellen. Diese Wellen kann man unglaublich schlecht vorhersagen und berechnen. Genauso ist es ja auch auf der oberen Schicht der Atmosphäre. Die wird immer dünner und auch da gibt es Wellen. Die verhalten sich natürlich anders, weil sie viel, viel dünner sind als Wasser. Aber dennoch reicht es aus, um einen solchen Flugkörper abzubremsen. Der wird also langsamer. Wie viel er, wann und wo abgebremst wird, das kann man nicht vorhersagen, weil man diese Wellen von hier unten so gut wie nicht bestimmen, berechnen oder erkennen kann. Und das ändert sich ja auch laufend. Sie können ja auch nicht am Meer vorhersagen, wann, wo, welche Welle gerade angeschlabbert kommt. So, und deswegen war es kaum möglich, den genauen Absturzort vorherzusehen. Und Hätte man nur gekonnt, wenn man noch gesteuert hätte, aber das haben sie ja nicht gemacht, die Chinesen. Also man hat gesagt, irgendwann über den Südpazifik, Nordatlantik, Indischen Ozean, aber auch Nord- oder Mittelamerika, Südeuropa oder Afrika oder sogar im Mittleren Osten, da könnte das Ding runterkommen. Und wann genau, weiß man dann auch nicht. Denn da konnte man überhaupt nichts vorhersagen und bestimmen. Eine Verantwortungslosigkeit und eine brutale Arroganz, die international auf sehr starke Kritik gestoßen ist. Und wenn die Typen das so weitermachen, da werden sie wahrscheinlich mächtig viel Ärger bekommen mit den anderen Nationen. Spätestens dann, wenn das erste Mal irgendjemanden so ein Teil aufs Dach gefallen ist, weil sie ihren Müll eben einfach nicht kontrolliert entsorgen, so wie das jeder normale Mensch machen muss. So, und heute Morgen um 7.10 Uhr kam dann vom Space Command der USA eine Mitteilung, dass diese Raketenstufe über der arabischen Halbinsel in die Atmosphäre eingetreten, dann in die Dichte, nicht in die Wellen, die Ausläufer, und dann nordöstlich der Malediven in den Indischen Ozean gestürzt sei. Land wurde wohl nicht getroffen, aber man kann immer noch nicht ausschließen, dass vielleicht doch irgendwelche Brocken noch irgendwo auf Land gefallen sind, denn das ist ja nicht so kompakt. Das Hauptteil ist wohl 20 Tonnen schwer, deswegen verglüht es auch nicht komplett in der Atmosphäre, aber es können auch irgendwelche kleineren Teile gewesen sein, die sich dann woanders auf der Erde wieder zurück in das heimatliche Revier gelegt haben. Also man muss schon sagen, ganz schön dreist und frech, die Chinesen, und sie sollten endlich mal anfangen, wenn sie schon im Weltraum mitmischen wollen, sich auch auf der Erde anständig zu benehmen. Nicht nur in dem Bereich, aber das ist so was anderes. Gehören Sie zu den Glücklichen, die gut hören. Aber es gibt viele, viele, viele Menschen, die hören nicht gut, die hören schlechter. Zum Teil sind sie gehörlos. Und das ist natürlich eine massive Einschränkung. Da ist vor Jahren, ich kann mich daran erinnern, ich war damals in Bonn und auf dem Petersberg. Ich habe da Gespräche geführt mit den ersten Entwicklern für die Cochlea-Implantate. Das sind also diese Implantate, die in die Ohren eingesetzt werden und mit ganz dünnen Drähtchen das, was sie über Mikrofon aufnehmen und über eine Elektronik in unterschiedliche Frequenzbereiche zerlegen. Und diese elektrischen Signale, die wurden dann mit dünnen Drähtchen in die Hörschnecke eingeführt, sodass man da rudimentär wieder etwas hören konnte. Also man hat das immer mehr verbessert und die Menschen, die vorher nichts gehört haben, für die war das natürlich ein Segen. Es war natürlich ein anderes Hören, und wenn man sich das anhören konnte, wie diese Menschen dann das Hörerlebnis, was für uns normal ist, aus unserer Welt aufnehmen konnten und verarbeiten konnten, es war schon grausam. Nur wenn man gar nichts hört und dann plötzlich etwas hört und dann auch lernen kann, das zu verstehen, was man dann hört auf diese neue, andere Art, dann ist es schon ein Segen. Ein Konzert mit klassischer Musik war natürlich nicht möglich. Das war schon extrem. Aber jetzt tut sich da etwas Neues. Und zwar hat die Forschung des Leibniz-Preisträgers Tobias Moser zu etwas geführt für die Gehörlosen, was irgendwann einmal, nicht morgen, in 10 Jahren vielleicht, eine ganz neue Qualität bringen könnte. Und zwar macht er das mit Lichtimplantaten. Sie haben richtig gehört. Man hört dann über Licht. Um das Prinzip mal ganz einfach zu erklären, Mikrofon ist klar, Prozessor dahinter ist auch klar, übersetzt die unterschiedlichen Frequenzen über Miniaturleuchtdioden in Lichtimpulse, und im Ohr, in der Hörschnecke, da werden die eigentlich für Schall, für die Härchen, für die Sinneswahrnehmung vorhandenen Zellen genetisch so verändert, dass sie auf Lichtimpulse reagieren. Wir kennen das ja, wir können ja an lebenden Zellen rumbasteln, dass sie für irgendetwas sensibel werden. So, und jetzt hat man also die Hörschnecke umgebaut, genetisch, und beschickt sie mit Lichtimpulsen, die aus dem Umfeld dessen, was man hören kann, erzeugt worden sind. Bei Mäusen hat man das, sagt man, erfolgreich getestet. Zumindest hat Moser das gesagt. Es war eine Sendung im NDR Niedersachsen, wo er das bekannt gegeben hat. Weitere Simulationen in 3D-Modellen der Hörschnecke zeigen wohl, dass es Sinn macht, in diese Richtung weiter zu forschen. Als nächstes will man eine Hörschnecke von Weißbüschelaffen, warum weiß ich nicht, verändern und mit diesen Affen dann versuchen herauszufinden, inwieweit man das Hörerlebnis so weit verbessern kann, dass es fast wieder zum normalen Hören wird. Moser arbeitet mit den Forschern des Deutschen Primatenzentrums zusammen in dieser Geschichte. Die haben da also ein Modell entwickelt, mit dem man das wohl jetzt als nächstes angehen wird. An Computern haben die Forscher ja bereits simuliert, wie sich die Lichtsignale im Ohr verbreiten und ob sie auch tatsächlich dann da ankommen, wo man sie hinhaben will, dass ein normales Hörerlebnis wieder entstehen kann. Und das Primatenzentrum, die sagen also, das Lichtimplantat, welches man dafür verwendet, das kann wesentlich mehr Informationen an die Hörschnecke liefern, als jedes bisherige Cochlea-Implantat in der Lage wäre. Jetzt muss aber erstmal ein Antrag gestellt werden, damit dieses DPZ da forschen kann und darf mit diesen Weißbüffelaffen. Und für 2025 sind dann, wenn alles gut läuft, die ersten klinischen Studien für Menschen und an Menschen geplant. Also die Forschung geht weiter und wenn jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, irgendwann kriegst du eine Leuchtdiode ins Ohr genagelt und kannst wieder hören, wo du nichts mehr hören kannst, hätte man gesagt, du spinnst. Aber wir sehen, dem menschlichen Geist sind zwar immer noch viele Grenzen gesetzt, aber es ist ihm möglich, in kleinen Stufen immer weiter voranzutreten. Aber dem menschlichen Geist fallen ja nicht nur positive Dinge ein. Naja, was jetzt kommt, ob es nun positiv ist, der eine sieht es so, der andere sieht es so. Ich sehe es zweifelhaft. Und zwar wurde am Freitag ein Gesetz im Bundesrat mürrisch durchgewunken, und zwar dieses neue IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Jetzt kann also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, zu einer richtig kraftvollen Cyberbehörde aufgebaut werden. Die haben dann offizielle Hackerbefugnisse. Man hat zwar gesagt, es soll am besten in den Vermittlungsausschuss, um da nochmal zu gucken, weil es doch sehr umstritten ist und so weiter. Aber dazu ist nicht gekommen. Es muss also jetzt noch von unserem Bundespräsi unterschrieben werden und veröffentlicht werden. Und dann geht's los. Denn zustimmungspflichtig war die Länderkammer nicht bei diesem Gesetz. Das ist also ein Bundesgesetz. Ja, jetzt müssen wir mal sehen. Dieses Gesetz bringt da so einiges mit sich, was wir bisher so nicht hatten. Zumindest dem Vernehmen nach ist es in der Grauzone schon so gemacht worden, aber jetzt wird es eben offiziell. Das BSI soll also jetzt für eine schnelle Gefahrenabwehr Maßnahmen ergreifen können, die bisher nicht offiziell denkbar waren. Also Botnetze, Schadsoftware, Internet der Dinge und so weiter. All das wird hier zusammengeführt. Die haben jetzt 799 neue Stellen mit 74,24 Millionen Euro, die dafür eingeplant sind als Personalkosten geschaffen. Und jetzt geht es hier massiv los. Also aktiv gegen Botnetze vorzugehen. Dieses Internet of Things will man sich auch vorknüpfen, weil da so gut wie keine Sicherheit ist. Das BSI hat dann die Befugnis, Sicherheitslücken an den Schnittstellen von IT-Systemen im Übergang zu öffentlichen Telekommunikationsnetzen zu überprüfen, zu überwachen und mithilfe von Portscans herauszufinden, ob es da irgendwelche Sicherheitslücken gibt. Es sollen Systeme und Verfahren zur Analyse von Schadprogrammen installiert werden und man will Angriffsmethoden wie zum Beispiel Sinkholes und Honeypots einsetzen. Gut, ich meine, wir hören das ja tagtäglich, immer und überall haben wir Sauereien, ob es nun die Russen sind oder die Chinesen oder Israel oder USA, wer auch immer. Jeder geht bei jedem anderen Land irgendwo in die IT-Infrastruktur hinein, um sich Informationen zu beschaffen, entweder um irgendwelche technische Sachen, also Betriebsspionage zu begehen oder militärisch oder politisch oder was weiß ich auch immer. So, und jetzt rüsten wir also hier in Deutschland auf. Das BSI, gut, es ist eine Bundesbehörde, es ist ein Amt. Man geht erstmal davon aus, dass es ja positiv ist, dass es ja zu den Guten gehört. Die sollen jetzt aber auch wirklich sicherstellen, das ist der Auftrag, und zwar sowohl organisatorisch wie auch von der technischen Seite, dass rechtswidrige Eingriffe in das Computergrundrecht nicht durchgeführt werden können. Ja, das muss man jetzt abwarten und beobachten. Das BSI darf also künftig 12 bis 18 Monate lang die Daten speichern und auswerten. Und dazu kommen aber dann auch interne Protokollierungsdaten, die gar nicht näher beschrieben sind, was das eigentlich ist. Zum Schutz der Betroffenen und für die Benachrichtigung wird das Amt auch ermächtigt, bei Anbietern von Telekommunikationsdiensten Bestandsdatenauskünfte einzuholen. Auch hier ist nicht scharf abgegrenzt, in welchem Zeitraum und wie und wann. Man will so versuchen, verbreitete Trojaner und komplexe von den Geheimdiensten anderer Staaten natürlich ausgehende Angriffe zu erkennen, um dagegen vorgehen zu können. Dann gibt es auch noch diese sogenannte Huawei-Klausel. Da versucht man jetzt irgendetwas zu machen, um die Ausrüster unsere Netzinfrastruktur, die wir haben, besser überwachen zu können und einschränken zu können, weil bei 5G schlagen ja die Wellen hoch. Die USA haben gesagt, Huawei, ihr nicht mehr. Bei uns heißt es ja und nein und mal sehen und weiß nicht wie. Es ist alles für mich noch ein bisschen in Unordnung. Es muss sich also erstmal dieser aufgewühlte Bodensatz widersetzen und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Also parallel dazu wird auch das Telekommunikationsgesetz reformiert und da hat der Gesetzgeber dann die Möglichkeit, kritische Komponenten in Netzen mit einer Pflicht zur Zertifizierung zu belegen und so weiter. Also wir hören das alles irgendwo ganz, ganz oben. Betrifft uns Kleine unten direkt erstmal nicht, erst dann, wenn wieder mal irgendein Amt oder Behörde über die Stränge schlägt und eigenmächtig diese Gesetzestexte dann so auslegt, dass man vielleicht auch unsere Schlapphüte damit erfreuen kann. Denn die wollen ja auch immer mitspielen. Die meisten von uns können sich sicher daran erinnern, Spectre. Das war ein Angriff auf unsere Computer. Prozessoren, und zwar nahezu alle, die auf dem Markt sind. Und Spectre, das macht wieder von sich reden. Das Problem war ja, ich will es nochmal versuchen, einfach in Erinnerung zu rufen, aber einfach heißt immer falsch. Aber vielleicht verstehen Sie, worum es geht. So ein Prozessor, der geht ja nicht irgendwo hin, nimmt sich einen Befehl, guckt sich den an und führt den aus. Sondern da gibt es Technologien, die gucken sich den Code an, was da als nächstes wohl kommt und sagen, das könnte sein, hier kommt eine Verzweigung. Wahrscheinlich wird das dann so sein, dass er dort weitermacht im Code oder da weitermacht. Und die legen die in eine Pipeline. Und die werden quasi schon vorverarbeitet. Wenn es dann zu der Entscheidung kommt, hat der Prozessor schon in seiner Pipe das drinstehen, was er in dem Moment eigentlich erst entscheiden müsste. So, und diese Pipelines, das ist so ein, ja, im Grunde genommen der Bereich, wo die Angriffe stattgefunden haben. also es heißt spekulative Ausführung, die muss geschützt werden. So, da haben wir natürlich jetzt AMD und Intel, die haben da Technologien entwickelt, Softwaretechnologien, die alte Hardware konnten sie ja nicht ändern, mit dem es dann möglich war, dass man diese Angriffe ja erstmal unterbunden hat. Aber jetzt gibt es neue Forschungen, und zwar eine Gruppe Wissenschaftler von der University of California in San Diego, die haben jetzt erarbeitet, dass man immer noch Angriffe durchführen kann und haben auch detailliert beschrieben, wie solche Angriffe aussehen können. Das heißt also, sie haben gezeigt, man kann es nach wie vor trotz der Schutzmaßnahmen. Und ja, es ist bei den bisherigen Gegenmaßnahmen ist es so gewesen, dass die Geschwindigkeit der Prozessoren dadurch so gut wie nicht eingeschränkt wurde. Jetzt aber hat diese Forschergruppe auch schon gezeigt, wie man möglicherweise diese Angriffe jetzt wieder verhindern kann. Aber diese neuen Sicherheitsanfälligkeiten, wie sie schreiben, die sind nun viel, viel schwieriger abzublocken als vorher. Und deswegen wird es wohl eine deutliche Leistungseinbuße geben, wenn man zwingenderweise jetzt für AMD und Intel diese Technologie, Softwaretechnologie zum Abblocken potenzieller Angriffe einsetzen will. Das heißt, unsere Prozessoren müssen dann einen Großteil ihrer Rechenleistung dafür verwenden, dass sie das, was die Hardwareentwickler dieser Prozessoren vorher nicht richtig bis zum Ende durchgedacht haben, ob es überhaupt möglich gewesen wäre, das ist schwer zu sagen, um diesen neuen Spektre-Angriffspotenzial so weit zu entschärfen, dass unsere Prozessoren sicher sind. Und das sind ja Milliarden auf dieser Welt. Das heißt also, die Rechenleistung wird massiv reduziert werden müssen. Noch so ein Ding, haben Sie schon mal etwas von C-Bomb gehört? Ein großes C-Bombe ohne E am Ende. Das ist ja ein Problem von Sony. Die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Da hat Sony ja so eine Schweinerei eingebaut, dass die eine interne Echtzeituhr haben, die vom Anwender nicht von außen gesehen werden kann, sondern die nur intern vom System dieser Spielkonsolen genutzt wird. Und die kann auch nicht gestellt, umgestellt, zurückgestellt, sonst was werden vom Anwender. So, die holt sich ihre Zeit, die wird durch eine kleine Knopfzelle, so eine CMOS-Batterie, auf dem Mainboard betrieben, also auch wenn die wenn das Gerät ausgeschaltet ist, läuft die weiter und die holt sich ihre Zeit, wenn die Batterie mal leer sein sollte oder erneuert worden ist, aus dem Netzwerk, aus diesem PlayStation Network und stellt sich damit neu, weil eine andere Möglichkeit gibt es nicht. So, und jetzt hat man überlegt, was passiert eigentlich, wenn dieses PlayStation Network irgendwann mal nicht mehr da ist, nicht mehr funktioniert, irgendwie umgestellt wird auf irgendwas Neues, dann kann die Uhr, die nicht mehr gestellt werden, vom System der PlayStation, und dann, ja, wenn die Uhr nicht mehr gestellt werden kann, wenn sie nicht mehr läuft, dann ist auch die Funktionalität der PlayStation 4 oder 5 nicht mehr gegeben. Denn da wird ganz zwingend darauf zugegriffen, ohne geht nicht. So, und das ist jetzt von diversen Medien aufgegriffen worden und mittlerweile denkt man nun bei Sony darüber nach, was man machen kann. Das betrifft wahrscheinlich jetzt sofort und die nächsten Jahre keinen Besitzer einer solchen PlayStation. Das erstmal zur Beruhigung, denn die Netze werden ja wohl weiterlaufen und betrieben werden. Aber stellt euch mal vor, ich kann mir heute einen alten Apple oder einen C64 aus dem Keller holen, nee, ich habe ihn auf dem Dachboden, und ich schalte den ein und er läuft. Ich habe auch noch ein altes Saber-Telespiel oder sowas. Nur wenn ich dann in 50 Jahren vielleicht eine solche alte PlayStation als Sammler in Betrieb nehmen will, das geht nicht mehr, weil das Netz dafür ist nicht mehr da, der kann die Uhr nicht mehr stellen und da geht gar nichts mehr. Das heißt, irgendwo fallen dann für die Geschichte etwas zurückhalten. In einem Computermuseum fallen diese Geräte komplett aus. Ich kann sie dann verschrotten, weil sie keiner mehr benutzen kann. Darüber denkt Sony jetzt nach. Habt ihr gut gemacht. Hättet ihr vorher machen können, hättet ihr euch viel Arbeit erspart. Audacity, also auf Deutsch auch Audacity gesprochen. Dieses Programm, mit dem man zum Beispiel diesen Audiocast hier schneiden oder bearbeiten kann. Es ist ein sehr, sehr mächtiges Programm, was doch, wenn man nicht zu komplizierte Sachen machen will, einfach zu bedienen ist. Das ist ein Open-Source-Projekt, ein ganz freies Projekt. Das konnte man kostenlos aus dem Internet laden, da konnte man eine Spende abdrücken oder es sein lassen. Das wurde laufend gepflegt von der Audacity-Gruppe. Also super. Wurde vor allen Dingen sagen, von der Muse Group übernommen. Das ist aber ein kommerzielles Unternehmen. Und kaum waren die übernommen, da wurde ein Pull-Request auf GitHub eingestellt. Das heißt, man sollte dann Telemetrie hinzufügen. Das wurde schon im April gemacht und das stammt von Dmitri Vedenko. Der wurde eingestellt von der Gruppe und seit dem 20. März hat er die Stelle des technischen Leiters bei Audacity inne. War damals alles noch frei, jetzt kommerziell. Jetzt soll man Telemetrie einfügen. Ja, jetzt könnte man sagen, na gut, Telemetrie, die machen das kostenlos. Ob sie das weitermachen, wissen wir noch nicht. Im Moment ist noch nichts angekündigt, dass es Geld kosten soll. Aber man könnte sagen, gut, dann müssen sie natürlich auch irgendeine Rückkopplung haben, ob Fehler sind und was man verbessern kann und wo irgendwas und wie. Aber wenn man sich das jetzt genau ansieht, dann sollen diese Telemetriedaten mit Google Analytics und Yandex Metrica erhoben werden. Jetzt fragt man sich natürlich, was soll denn das? Wieso muss jetzt Google Analytics gucken, was bei mir in meinem Audioschnittprogramm passiert, welche Abstürze oder welche Dateinamen oder was weiß ich wo auch alles. Oder Yandex. Irgendwo läuft doch da etwas vollkommen schief. Ja, und die Gemeinschaft der freien Softwareverfechter, da gab es natürlich einen Mordsaufschrei. Das ist schon seit Anfang April beobachte ich diese Geschichte. Und die wollen alle nicht, dass Google Analytics Daten sammelt, wenn sie schneiden, wann sie schneiden, wo sie schneiden, auf welchen Geräten sie schneiden, was sie schneiden, wie sie ausspielen und so weiter. Bisher gab es ja schon Probleme mit der DSGVO in der Standardausführung von diesen Tools, aber jetzt ist wohl das Fass übergelaufen. Auf GitHub gibt es bereits den ersten Fork. Das heißt also eine Aufspaltung von der bisherigen Audacity-Richtung und das nennt sich jetzt, das kann man nachsehen, FOSS Audacity, FOSS underline Audacity, Audacity mit City natürlich mit C. Und da will man den gegenwärtigen Stand der Entwicklung von Audacity bewahren und eventuell später auch mit einer eigenen Gruppe weiterentwickeln, bevor diese Pull-Request aktiv wird und uns unsere Software auf unserem Rechnern vermurkst, damit wir besser überwacht werden können. Also, es gibt schon merkwürdige Sachen. Ich wollte es nur mal gesagt haben, es wird wahrscheinlich nicht viele betreffen, aber diejenigen, die mit Audacity arbeiten, sicherlich schon. Schon, ja, das war eigentlich schon das, was ich sagen wollte. Wie gesagt, jetzt haben wir erstmal eine kleine Pause. Klein ist relativ. Und ich wünsche allen, die zuhören und all denen, die nicht zuhören, natürlich genauso, haltet noch ein paar Tage durch. Lasst euch nach wie vor nicht einreden, dass es keine Demokratie mehr ist. Kritisiert, es ist alles zu verbessern, unser Leben, unsere Demokratie, alles das, was wir haben. Es ist alles falsch, was die Regierung macht. Ja, aber nicht zu 100%, sondern nur zu, was weiß ich, 20% oder 25%. Jeder, der was macht, kann es besser machen. Weiß es hinterher besser, hätte es, wenn er es vorher gewusst hätte, auch besser gemacht. Nur, wenn wir uns die Zahlen angucken, die gehen runter. Die Inzidenz ist auf 118 heute, habe ich gesehen. Und in einigen Bereichen sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Und jetzt gibt es wieder welche, die sagen, das liegt aber nicht an diesem sogenannten Lockdown oder es liegt nicht daran oder nicht an Impfen. Das wäre genauso gekommen ungeimpft. Und klar, alles klar. Wer seinen Verstand dafür benutzt, um Argumente zu finden, warum es, wenn es jetzt besser wird, auch besser geworden wäre, ohne dass irgendjemand irgendwelche Maßnahmen beschlossen oder verkündet hätte, der soll ihn abgeben, irgendwo an der Garderobe oder vielleicht noch am besten bei der Müllabfuhr. Es läuft gut, so gut wie es in einem menschlich geführten System überhaupt laufen kann. Macht noch ein paar Tage mit. Das Ende naht, nicht euer Ende, sondern das Ende der Einschränkung. Und wenn diese kunstgemeinen, miserablen, freiheitlichen Einschränkungen endlich zu Ende sind, dann hat es sich gelohnt, dass wir die Füße stillgehalten haben. So, jetzt reicht's. Also, bleibt gesund, bis ich mich wieder melde und schaut mal in den Shop hinein, ob es da vielleicht noch ein Bitty gibt, den ihr noch nicht in der Sammlung habt oder so etwas. Dann wünsche ich einen schönen Sommer, schönen Urlaub. Bleibt gesund, kommt gesund aus dem Urlaub zurück und alles Gute für euch und eure Familien. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.